Finden sein.
Das rote Sofa.
Schön, wir sind
heute mit Hinnerk Baumgarten.
Zu Hause einen wunderschönen heißen Samstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich. Trotz der Temperaturen live aus Norddeutschland. Ja, gerade erst stand er für Medicus 2 in einer großen amerikanischen Produktion vor der Kamera. Unvergessen natürlich sein Dr. Kleist. Oder die Charakterrollen als Strauß oder Göring. Gerade erst hat er genullt und sagt von sich, no limits, ich bin in der besten Zeit meines Lebens. Und deswegen steht er jetzt erfolgreich im Trio Gentleman Forever als Sänger auf der Bühne. Francis Fulton Smith. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ja, vielen
Lieber
Dank.
Lieber Francis, so, gerade genullt, schöne Sache, no limits.
Absolut.
Und jetzt sag mal was, Temperaturen heute, no limits nach oben, 40 Grad, ist doch der absolute Hammer. Wie kommst du damit klar?
Ich komme damit super klar. Wir haben das früher, gab es hitzefrei, gab es früher auch schon alles.
Ja.
40 Grad hat man ja zwei Tage, morgen soll schon wieder regnen, also alles gut. Die älteren Menschen haben vielleicht ein bisschen Probleme damit, aber die Kids freuen sich und ich auch.
Ich kann Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, ich bin, glaube ich, heute der Einzige in ganz Deutschland, wenn nicht Europa gewesen, der zum Supermarkt gegangen ist und einen Ventilator zurückgegeben hat.
Sehr gut.
Ich habe ihn zurückgegeben.
Ja, ich finde,
vor ein paar Tagen gekauft und hat nicht die Leistung gebracht, die ich mir so erhofft hatte.
Okay.
Und warum habe ich ihn heute zurückgegeben? Weil wenn ich ihn Montag zurückgegeben hätte, dann hätten sie wahrscheinlich gedacht, der will uns verarschen. Der hat den nur fürs Wochenende gekauft und gibt ihn dann zurück.
Das erinnert mich an die Geschichte von dem Mann, der die unzerbrechlichen Kämme kaufen wollte und jeden zerbrochen hat.
Ja.
Und gesagt hat, stimmt gar nicht.
Stimmt gar nicht.
Ja?
Geht gar nicht. Du hast einen Fächer bereitliegen?
Ja, damit du das für deine Pointe nutzen kannst.
Ja, das muss ich Ihnen zu Hause vielleicht erklären. Also Francis hat einen Fächer hier. Hat einen Fächer und fächelt sich ein bisschen Luft dazu. Und ich habe gesagt, lass ihn den ruhig mit in die Sendung nehmen, weil dann kann ich ihn fragen, Mensch, zieh doch erstmal die Jacke aus, bevor du den Fächer benutzt.
Jetzt habe ich dir die Pointe geklaut.
Das gehört halt zum Stil dazu.
Das finde ich auch.
So, siehst stark aus. Freue mich
du
sehr.
Auch.
Und du hast schon angedeutet, du bist gerade in einem neuen Projekt drin, wo du tatsächlich nochmal richtig bodymäßig arbeitest.
Ja, aber es wird ja keine Nacktfotos geben. Aber neue Rolle, neues Glück, neue Herausforderung. 8 Kilo sind schon weg und der Rest folgt.
Super. Ich freue mich sehr, dass du unser Gast bist. Und wir werden gemeinsam an den Grill gehen. Und ich freue mich auf deinen Spezialsalat. Bei uns heute Abend auf dem roten Sofa Schauspieler, Sänger, Drehbuchautor, Fliegenfischer, Maler, Spezialsalatzauberer. Also Francis Fulton Smith ist heute Abend bei uns auf dem Sofa. Und bevor wir beide loslegen, schönes Porträt, paar Karrierestationen von der bezaubernden Laura Neumeister.
Er kann romantisch.
Ich bin überhaupt nicht anders als andere Männer auch.
Lässig oder auch mal einstecken.
Sehen Sie doch positiv.
Die Vielseitigkeit liegt ihm als bayerischen Engländer irgendwie im Blut.
Stimmt zwar nicht, aber ist ein bisschen dramatisch, oder?
Über 150 Filme hat er gedreht. Ist zudem seit 40 Jahren ein Theatermann.
Ja, das ist krass.
Vom beliebten Fernseharzt.
Das ist mein Name.
Bis hin zu komplexeren Charakterrollen.
Mir gefällt die Art, wie Sie denken.
Ganz nebenbei ist er auch noch Maler, Autor, Produzent und neuerdings Sänger.
Ich möchte mich nicht limitieren, ich möchte frei sein und möchte das machen, worauf ich Lust habe.
Francis Fulton Smith.
Ja, Francis, jetzt musst du mal erzählen, was hat denn so ein einfacher Weihnachtsauftritt? Was hat der mit Gentleman Forever zu tun?
Also das ist eine wirklich verrückte Geschichte, weil der Dave Kaufmann...
Ist der Sohn übrigens von Günther Kaufmann.
So ist das.
Ja.
Richtig, viele kennen ihn vielleicht aus Wiki oder Fassbinder-Filme. Also ganz toller, leider verstorbener, viel zu früh verstorbener Schauspieler. Und jedenfalls der Dave stalkte mich jahrelang und sagte, Mensch, komm mal zu meinen Konzerten und so. Und ich hatte immer keine Zeit oder war nicht da und so. Und dann irgendwann habe ich ihn gestalkt, habe gesagt, komm doch mal zu meinen Premieren, mach doch mal das und das und so. Und dann rief er irgendwann an und sagte, du, ich mache da so ein Konzert, Weihnachten. Family and Friends, easy peasy, hast du Bock ein Lied zu singen? Sag ich, ja klar, warum nicht, haben wir ein Duett gemacht.
Ich meine, du hast auch Musicals gesungen früher, also du kannst es, ne? Also das darf man nicht vergessen.
Ja, aber dann jedenfalls haben wir eben das gesungen und dann habe ich noch eine Einzelnummer gemacht und so und dann rief er 2 Tage später an und sagte, du, da war ein Musikproduzent im Publikum, der findet es geil und wollen wir weitermachen? Sag ich, ja, okay, was stellt er sich denn so vor? Dann rief er an und sagte, ja, habt ihr noch einen dritten Mann? Und dann haben wir beide unabhängig gesagt, ja, der Errol Sander ist eigentlich auch...
Hier sieht man euch, im Hintergrund sieht man euch auch zusammen.
Errol ist eben auch ein guter Freund und wunderbarer Kollege. Und irgendwie kam es dann dazu und dann waren wir drei und dann waren wir im Studio, dann haben wir ein paar Songs aufgenommen und dann war das eigentlich alles ganz witzig und dann... ging es eigentlich darum, wo kommt jetzt sozusagen, wo ist die Premiere, wo?
Ich finde, ehrlich gesagt, bevor jetzt die Premiere kommt, muss man sich sicher mal so ein bisschen überlegen. Also wenn ich mir das so anschaue, was sie alle so im schicken Anzug, mit Errol gibt es ja auch eine Verbindung. Ja. Sie hat in der gleichen Straße aufgewachsen, genau, hat im gleichen Internat, also schließt sich ja quasi so ein
Kreis, ist unglaublich. Ne? Also wir waren in Schwabing in derselben Straße, wir waren im selben Internat in Hiesing und wir haben natürlich beide denselben Beruf ergriffen und jetzt singen wir zusammen. Also das ist schon ziemlich abgefahren.
Und wenn man das so sieht, diese eleganten Herren in den besten Jahren, muss man so zu sagen, was für eine Philosophie steckt hinter eurer Truppe?
Also grundsätzlich natürlich in erster Linie der Spaß und die musikalische Ausrichtung, dass wir Schlager-Swing machen, ist natürlich ein bisschen inspiriert durch das Rat Pack.
Ja.
Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Und insofern war das eigentlich dann auch mit den Bossen, dass wir das eben mit Smoking machen. Das Gentleman-Sein ist heute ein bisschen außer Mode geraten.
Ja, das finde ich ja nämlich.
Ja.
Das
ist ja, also, man darf ja heute eigentlich einer Frau nicht mehr in den Mantel helfen oder die Tür aufmachen, ohne dass man verklagt wird. Und das ist sehr schade. Wir wollen daran erinnern, dass es eigentlich einen anderen Background gab. Und insofern zelebrieren wir das. Interessanterweise sagen viele Jugendliche und Kinder, Mensch, das finden wir toll. Das wollen wir auch. Also ich glaube, das Pendulum schwingt ein bisschen zurück in die Normalität. Und wir haben ein schönes Alleinstellungsmerkmal mit diesem Outfit und wir sind die Gentlemen.
Und dann hattet ihr die große Premiere in der Dortmunder Westfalenhalle. 20.000 Zuschauer, Florian Silbereisen, Schlagerboom. Das war im Herbst vergangenen Jahres.
Ja.
Ich meine, das ist natürlich schon eine etwas große Premiere, möchte ich mal so sagen. Also nicht so vor 10 Leuten, sondern gleich vor 20.000.
Ja, also das ist total unfassbar und das war ja eben auch unvorbereitet. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dann ging es eben darum, wo treten wir das erste Mal auf als Trio und unser Produzent, der Ralf Schädler, hat sich immer so bedeckt gehalten. Ja, ich weiß noch nicht. Und dann war wirklich, am Mittwoch hieß es, wir fahren nach Dortmund und am Samstag ist der Gig. Irgendwie so, ja, wie der Gig, wo denn? Ja, Schlagerboom, wo, wie? Ja, Dortmunder Westfalenhalle. Und wir dann also, what? Und das war natürlich grandios. Wir sind dann da hingekommen und da merkt man dann natürlich auch, was wirklich die Macher da im Hintergrund leisten. Also wir mussten Fotos machen und sofort Choreo und hier ein Interview und da. Wir hatten eigentlich gar keine Zeit, uns auf den ganzen Raum vorzubereiten. Und dann waren natürlich die ganzen Superstars da, Roland Kaiser, DJ Ötzi, und andere. Und dann stehst du so neben Roland Kaiser und der sagt, ich habe alle ihre Filme gesehen. Und ich so, wow.
Ich kenne alle ihre Songs.
Also das war irgendwie so ein toller Moment. Und dann gehst du da raus und dann kommt der und sagt, und jetzt da hinstellen. Und dann hat der Florian uns angesagt und dann ging da wirklich, also...
Schauen wir uns mal an. Das ist ja wirklich
absolut.
Es ist schon, ich finde es schon überwältigend vor so einer Kulisse.
Wir lassen uns vom Job nicht mehr so stressen und uns nicht gern in jedes Muster pressen. Für das Schöne nehmen wir uns immer Zeit und für die Liebe sind wir jederzeit bereit. Wir stehen mittendrin im Leben, feiern jeden Augenblick, können über alles reden, möge es lässig oder schick. Wir müssen uns nicht mehr beweisen, sind romantisch und erfahren. Wir sind Männer in den besten Jahren.
Ja, ich finde das schön, weil das ist ja auch mal so eine Art Lebensgefühl, was auch Männer haben dürfen.
Ja.
Das muss doch auch mal raus denn irgendwie.
Das muss raus, das darf raus. Und ich meine, wenn du in so einen, ich sag mal, Brunnen geworfen wirst von Emotionen, die haben uns natürlich auch wirklich die Fans großartigerweise umarmt und alle haben mitgesungen, man hat es gerade gesehen. Also das war wirklich ein Tsunami an Freude und Lebenslust. Und wir haben daraufhin einfach gesagt, okay, wenn das die anderen wollen, dann machen wir auch weiter. Und es ist natürlich ein Riesengeschenk, Geschenk, mit 60 eine Boyband zu gründen.
Ja. Gut, die anderen Boybands sind inzwischen auch 60, die früher mal.
Natürlich, ne? Also, ne? Insofern. Ja.
Ihr habt aber auch ein Album auch schon fertig, 15 Titel habt ihr schon eingespielt.
Wir sind fleißig im Studio. Wir haben ja auch jetzt ein Programm, was man auch für, ich sag mal, Firmenjubiläen oder sowas buchen kann. Mhm. Und wir machen im Oktober tatsächlich 4 Live-Auftritte auch in
25.10. Imperialtheater Hamburg.
In Hamburg, davor sind wir in Rendsbach in Köln am 23. Und dann sind wir noch in Brandenburg und in Dresden. Also das wird grandios, wenn ihr Lust habt, myticket.de. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber so ist es.
Nee, darfst du nicht.
Ah, okay.
Ist verboten.
Ja,
also, myticket.de war das, glaube ich. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Genau.
Nee, aber es ist doch einfach nochmal eine neue Facette.
Ja, und es ist eben, ich glaube, es wird ein sehr lustiges, kurzweiliges Programm. Wir machen natürlich Schlager, Evergreens, also von den Rat Packs. Wir haben eigene Nummern. Es wird lustig sein, es wird unterhaltend sein. Die Leute werden uns hautnah erleben dürfen und mit uns lachen und einfach, glaube ich, einen sehr schönen, kurzweiligen Abend genießen. Ich glaube, es wird richtig gut.
Natürlich waren die beiden anderen Gentlemen auch dabei. Also jetzt im April hast du wunderschöne Dachterrasse in München. Hast du deinen 60. Geburtstag. Ich darf es verraten, der 60. Geburtstag
ja.
Hast. Schauen wir mal ein paar Bilder an. Da waren viele Kolleginnen und Kollegen natürlich dabei. Einfach eine freudige, tollstes Wetter. Klasse Wetter, Sonnenschein über München. Diese 60, sag mal Francis, das ist so, wenn man eine 6 davor hat. Was bedeutet dir diese Zahl? Jetzt sag nicht, ist nur eine Zahl.
Nein, also erstmal glaube ich tatsächlich, ist es nicht daher gesagt, heute ist ja 60 das neue 30. Also wir leben alle länger, wir sind alle fitter, Longevity und so weiter. Es gibt natürlich viele Bausteine, die da auch hinführen, dass wir einfach länger jung sind. Als Schauspieler glaube ich, jedenfalls in meinem Fall, ich habe mir das Kind im Manne erhalten. Ich bin neugierig, ich probiere mich immer gerne aus, ich mache immer was Neues. Routine ist für mich zum Üben, ja, aber dann muss man die Form auch brechen und was anderes machen, was Neues machen. Und insofern, 60 ist eine absolute Zensur, aber ich finde es eben insofern toll, weil man kann schon zurückblicken auf das, was man erleben durfte, was man vielleicht auch geleistet hat mit anderen zusammen, viele Filme, das ist ja alles Teamwork, alleine kann man im Wohnzimmer spielen.
Das ist auch mal schön, ein bisschen zurückzublicken,
absolut. Das
ist auch mal eine schöne Sache.
Und,
ne?
Ich habe viele, also meine Fans haben mir auch erlaubt, dass ich eben von Familie Dr. Kleist nach Strauß, Oktoberfest, Hermann Göring, die Gustloff, viele andere Dinge. Wir haben gerade König Ludwig verfilmt, das wird nächstes Jahr rauskommen. Der Medikus, du hast es erwähnt, es kommen große neue Projekte. Also, dass ich diese Vielseitigkeit ausleben darf und dass das Publikum da mitgeht, das ist ein großes Geschenk. Und insofern liegen meine besten Jahre vor mir und ich freue mich auf alles, was kommt.
60 ist doch gerade mal Halbzeit.
So ist es.
So ist es doch. Ne? Wo du das gerade erwähnt hast, Göring, Strauß, gucken wir uns gleich nochmal an. Vorher haben wir einen interessanten Film für Sie. Faszinierend ist immer wieder, wenn junge Musiker zusammenkommen, die einfach nur so Musik machen. Und dann gibt es jemanden daraus, der richtig groß rauskommt. Von Vorteil kann es sein, wenn Sie einen Mentor haben, der sich auskennt. Torge Wittern-Kors.
Was haben Nina Chuba?
Ist die Welt so ungerecht?
Die Sweet Lemons? Und die Band Luna Rossa gemeinsam. Sie alle haben ihre Begeisterung für die Musik von einem Mann.
Ich bin Sandro Jahn, bin 43 Jahre alt. Ich bin hier an der Musikschule der Stadt Wedel tätig und auch parallel als Lehrbeauftragter am Johann-Driss-Gymnasium. Mittlerweile haben wir so viele Anfragen fürs Bandcoaching, dass ich momentan ausschließlich nachmittags Bandcoaching unterrichte und wir mittlerweile bei 20 Bandensembles angekommen sind.
Eins davon sind die Sweet Lemons. Sie alle sind in der 7. Klasse.
Du hast es dir versprochen, mich niemals zu verlassen.
Ich glaube, der große Gamechanger ist, dass man Kindern in einer sensiblen Phase einen festen Platz geben kann, der in einer Band ist und der mit dieser Band dann auch auf der Bühne ist und der ganz oft aus Kindern, die an eine neue Schule kommen, in neue Situationen kommen, sich in neuen Klassen neu zurechtfinden müssen, plötzlich ganz viel Halt und ganz viel Struktur gibt.
Die Sweet Lemons haben gerade sogar schon einen Wettbewerb gewonnen und durften auf einen Workshop nach Berlin.
Am Anfang kannten wir uns zwar noch nicht so gut, aber jetzt sind wir halt auch richtig gute Freunde geworden. Und dann macht es halt auch einfach Spaß. Und deshalb hat man halt auch Lust, zur Bandprobe zu kommen.
Viel Spaß am Musikunterricht hatte auch die bekannteste Schülerin der Musikschule.
Natürlich Nina Schuber, die hier lange ihre ersten Bandprojekte laufen hatte und auch bei mir im Klavierunterricht lange Jahre war.
Nina war eine talentierte, eine motivierte, eine interessierte Schülerin. Und ich glaube schon, das war die Ausgangsbasis für vieles, was dann später in ihrer großartigen Karriere so passiert ist.
Und das erfüllt einen dann natürlich auch mit Freude.
Schon deutlich weiter als die Sweet Lemons ist die Band Luna Rossa, die bekannteste Band der Schule. Auffällig bei den Proben, keiner der Jugendlichen hier benutzt sein Handy.
Ich nutze quasi die Musik oder Songwriting, wenn ich zum Beispiel Probleme habe oder irgendwas in der Schule ist nicht so ganz funktioniert oder wenn ich Stress habe, dann schreibe ich, dann mache ich Musik, dann setze ich mich halt an meiner Gitarre und ich schreibe. Das ist einfach zu wichtig für mich. Das kann ich jetzt nicht mit TikToks machen.
Wenn ich sowas Analoges habe, wie in einer Band zu spielen, dann fällt es mir für die 45 oder 60 oder 90 Minuten Bandzeit total leicht, das digitale Endgerät beiseite zu legen. Von daher halte ich das auch unter dem Aspekt für total sinnvoll, Jugendliche an Musikinstrumente zu setzen.
Doch die Musikschule Wedel hat Probleme. Das Gebäude ist marode und es drohen Etatkürzungen. Das ist am falschen Ende gespart.
Meine Erfahrung ist, Kinder, die Musik machen, die eine Band haben, die kreativ sind, die lernen wollen, die schreiben wollen, die haben einen relativ vernünftigen Lebensweg vor sich und die sind durchaus in der Lage, auch in der Zukunft eine Menge zu reißen und eine Menge zu tragen. Und es ist eine Investition in die Zukunft und da lohnt sich eigentlich jeder Euro, den man da reinsteckt.
Und wer weiß, vielleicht wird auch Luna Rossa es schaffen, professionell Musik zu machen, mit der Starthilfe von Sandro Jahn.
Na hör mal, Luna, wir glauben an dich. Logisch. Also ich muss mal einfach mal sagen, war toll, was alle da so erzählt haben in dem Film. Es hat mich echt sehr begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. So beim Thema Musik, da fiel mir noch ein, jetzt mit Gentleman Forever, inwieweit erinnert dich das auch noch so ein bisschen an deine Musical-Zeit?
Gar nicht, weil wir natürlich andere Songs gemacht
haben. Klar, aber so, ich meine, so Stimme bewegen auf der Bühne und so weiter, ne?
Ja, das war also mein größter Schock nach der Schauspielschule, weil da machst du natürlich spüren, anfassen, wie fühlt es sich an, wenn man den anderen irgendwie massiert oder wenn man sich fallen lässt oder es ist sehr körperlich, sensorische Arbeit, weil du natürlich dein Instrument stimmen willst. Dann kommst du ja ins Theater, da ist alles außer anfassen, ja, wir sprechen den Text. Also das war so eine sehr interessante Fallhöhe, aber dann kann man sich da reinarbeiten. Aber ich finde das großartig von diesem jungen Mann, weil die Kinder sollen wieder primäre Erlebnisse erleben. Die sollen Musik spielen, die sollen miteinander Jam-Sessions machen und wirklich diese Zeit verbringen, kreativ sein und wirklich sich ausleben, ja, und alles nur vor den digitalen Endgeräten, ja, ist einfach suboptimal und killt absolut die Fantasie.
Die echte Welt ist durch nichts zu ersetzen. Und die digitale Welt kann das niemals in irgendeiner Art und Weise ersetzen. Die gaukelt nur was vor, was nicht real ist.
Das haben Sie jetzt nett gesagt.
Ja, da habe ich mir den Gedanken zurechtgelegt, ne, damit ich auch bestehen kann.
War es ein Hintergedanke?
Ja, es war ein Hintergedanke. Aber ich merke schon, du sprichst schon so ein bisschen bayerisch. Da kommen wir gleich auf den Strauß. Auf den Strauß kommen wir gleich. Vorher müssen wir, guck mal, Familie Dr. Kleist. Du als Christian Kleist, 2004 bis 2020.
Bis 2019.
Naja gut, also
aber es läuft ja immer noch in 22 Ländern ungeschlagen.
Ja.
Ja, also alle europäischen Länder und Vietnam. Die Fanbase ist sensationell. Leider bekommen wir kein Geld dafür, aber der Erfolg ist auch Balsam für die Seele.
Weil die Rechte verkauft wurden? Oder?
Weil das Buyout-System in Deutschland seltsam ist, aber ja, das macht nichts. Der Erfolg ist immer noch da.
Wie blickst du, also ich habe das Gefühl, das ist positiv, wie blickst du da schon noch drauf zurück? Weil das so, dass du sagst, Mensch, das ist so ein Eckpfeiler meiner Karriere.
Ja, absolut. Also ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn man das Geschenk hat, dass man so eine Serie spielen darf, über so viele Jahre mit so wunderbaren Kollegen. Ich meine, wir haben 5 Filmkinder gehabt, wir haben tolle Zeiten erlebt. Aus vielen ist auch was geworden und einige sind schon gegangen leider. Aber wir haben doch einige Generationen auch einfach inspiriert, am Dienstagabend zusammenzukommen, gemeinsam zu Fernsehen und dann auch danach zu reden über das Gesehene. Das ist einfach ein sehr schönes Geschenk gewesen. Und also ich habe damals immer gesagt, es gibt 4 Arten von Schauspielern in Deutschland. Die einen spielen Kommissare, die zweiten spielen Ärzte, die dritte spielen Anwälte und Richter und die vierten spielen gar nichts.
Ja, natürlich. Das darf man immer nicht vergessen. Ja. Und du spielst dann auch noch den Franz Josef Strauß, 2016 zwischendurch. Das war ja schon noch mal ein Sprung aus einem ganz anderen Genre rüber zum Strauß. Wie hast du dich damals so vorbereitet auf diese Rolle?
Also ich komme ja ursprünglich vom Theater. Ich habe ja viel Theater gespielt und bin immer auf der Suche nach diametralen Herausforderungen gewesen. Und dann kam der Strauß zu mir über eine wahnsinnig witzige Anekdote. Das würde aber jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber das war zum ersten, ich habe da gerade, war die Hochzeit von Kleist und da gab es natürlich ganz viele Menschen in Deutschland, die gesagt haben, also auch gerade von den kreativ Verantwortlichen, was will der denn jetzt bitte schön hier spielen? Das ist ja lächerlich. Und diese Limitierung war für mich tatsächlich Ansporn zu sagen, naja, schauen wir mal. Und das war ein Geschenk, ja. Also in so einer fantastischen Produktion, die auch natürlich profund recherchiert war von Stefan Aust und was da alles an wirklichen Schwergewichten im Hintergrund mitgearbeitet hat. Die Spiegel-Affäre ist nicht nur die Geburt des politischen Verständnisses der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, sondern war auch letztlich der Aufbruch in die 68er-Revolten. Ja. Also da ist ein absoluter Meilenstein in der Entwicklung der gesellschaftspolitischen Wahrnehmung und Selbstverständnisses in Deutschland. Und insofern war das natürlich grandios, dass wir das verfilmt haben, auf allerhöchstem Niveau mit
Susu
Richter und so weiter als Regisseur. Und ich war sehr stolz und froh, da dabei sein zu dürfen. Ich durfte mich tatsächlich auch über 6 Monate darauf vorbereiten, was in der heutigen Zeit auch nicht mehr üblich ist. Meistens rufen sie an und sagen, wann willst du eine Hauptrolle spielen? Morgen. Was machst du? Zufällig und so, der Text spielt keine Rolle. Also das war eine ganz andere Art des Herangehens und da bin ich sehr froh drum, dass mir das widerfahren ist.
Ich möchte mal einen Ausschnitt zeigen, vergangenes Jahr, Nürnberg 45 und Francis Fulton Smith wieder in einer Rolle, die er vorher schon toll gespielt hat, nämlich als Göring.
Die Anklagen wiegen schwer. Sehr schwer.
Ich wusste nichts von den entsetzlichen Dingen, die sich in den Konzentrationslagern zugetragen haben. Ich hätte das unterbunden.
Als Ihr Anwalt werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um die gegen Sie erhobenen Vorwürfe zu entkräften.
Selbstverständlich werden Sie das. Auch wenn die Urteile bereits feststehen, ist ganz egal. Eines Tages wird die Geschichte mir recht geben. Meine Gebeine werden in einem Marmorsarg liegen. Und überall in Deutschland wird es Göring-Denkmäler geben. Die großen in den Parks und die kleinen in den Wohnzimmern.
Ja, das war ja schon das zweite Mal, dass du den Göring gespielt hast, damals 2016. Der gute Göring, wo es um seinen Bruder eigentlich
sehr ging. Sehr gut.
Und da war der Göring aber noch jung. Also der böse, der Hermann Göring, der war ja noch jung, da auch viel jünger. Es war schon noch eine menschlichere Seite, muss man sagen, die du da zeigen konntest.
Also, jein. Also es war so, dass es ging tatsächlich um den Bruder, um den Albert Göring. Und Albert hat Juden gerettet und Hermann war die Nummer 2 in dem Unrechtsstaat unter Adolf Hitler. Und insofern ist das natürlich ein brutales Spannungsverhältnis intrafamiliär. Und wir haben die ersten, es gab 5 Begegnungen, eben von kurz nach dem Ersten Weltkrieg bis zur Verhaftung am Ende. Aber der Prozess selber, den haben wir eben damals nur rudimentär gestriffen. Und das war für mich sehr schwer, diese Figur zu greifen und zu Also mein Schauspiellehrer hat immer gesagt, machen Sie Platz für den Ausdruck. Ja? Ich bin das Gefäß und ich stelle mich wirklich in den Dienst der Figur. Ja. Und das war ein sehr schwerer Gang. Aber was mir innerlich gefehlt hatte, war wirklich diesen Abschluss
mit dem
Prozess. Und dann kam nach Jahren jetzt Zeitsprung und die ARD und sagten, wir wollen das noch mal machen, weil es da gibt es diesen Fokus auch auf dem Holocaust-Überlebenden. Also es ist sehr sehenswert und Ernst Michel. Und ich habe gedacht, also die anderen haben gesagt bei der ARD, das macht der nie, der spielt das nie wieder. Und normalerweise hätte ich gesagt, vergiss es, das mache ich nicht. Aber in diesem speziellen Fall war das dann so, dass das Puzzle eigentlich endlich zusammengekommen ist für mich. Und jetzt konnte ich ihn wirklich loslassen. Und das war einfach ein Zyklus für mich, eben dieses Monster darzustellen, aber eben nicht wie so ein Klischee, sondern für mich ist ja die Symmetrie des, oder die Asymmetrie des Bösen viel spannender rauszuarbeiten und zu sehen. Ich meine, Hermann Göring war Familienvater, ja, der hatte eine Tochter, ne? Das ist total absurd, wenn dann jemand abends Märchen vorliest und total lustig, jovial ist und dann dreht er sich um und unterschreibt Todesurteile oder so, ja. Und er war natürlich auch einer der gebildetsten von dieser Freakshow und hatte wirklich ein enormes Kunstverständnis, ein enormes Wissen. Er war einer der größten Kriegshelden im Ersten Weltkrieg und das alles so
Flieger
zusammen.
War er damals noch.
Ja, und Polemerit, Verdienst, also unfassbar, ja. Und dann wird jemand so absurd böse. Aber er merkt es gar nicht. Also der Böse merkt ja nicht, dass er das Monster ist. Das ist ja das Perverse. Ja, und das eben rauszuarbeiten in der Arbeit war eine sehr präzise Arbeit, eine sehr schwere Arbeit. Aber man sieht eben auch dann am Ergebnis und die Erben, also die Kinder von Ernst, jetzt wäre der Name entfallen leider, aber die waren bei der Premiere im Gerichtssaal, im 600er Raum, bei den Nürnberger Prozessen. Also wir waren in diesem Ort, wo das stattfand. Und die Kinder haben einfach gesagt, obwohl ich jetzt diesen Bösen gespielt habe, sind die gekommen und haben auch sozusagen Ernst Michel und haben sozusagen die Hand ausgestreckt. Und das war auch das Vermächtnis von Ernst Michel zu sagen, ich habe den Holocaust überlebt, aber ich predige und rufe auf zur Versöhnung. Und das ist auch in der heutigen Zeit, finde ich, so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir müssen auch offen sein, einander zu vergeben, aufeinander zuzugehen. Ja, auch mit anderen
Gibt's Kriegen, ja viele
die gerade laufen.
Ja, ohne aufeinander zuzugehen,
geht es nicht.
Geht es niemals.
Bei allem Leid, bei allem Unrecht müssen wir einfach die Verantwortung den Opfern gegenüber aufrechterhalten und sagen, vergessen auf keinen Fall, aber verzeihen ist ein ganz großes menschliches, übrigens auch christliches Momentum, an das wir uns gerne erinnern dürfen. Vergebung.
Über Christliches haben wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Wenn wir zu dem Film noch kommen, weil wir reden relativ viel, aber das macht ja überhaupt nichts. Wir haben jetzt gleich ist, du bist ja einfach so drin, da muss man dich auch mal laufen lassen. Nürnberg 45 übrigens in der ARD Mediathek, können Sie das noch anschauen. Und der Göring wirklich anschaulich, sehr düster gespielt, ganz toll. Musik und Film, wir zeigen Ihnen jetzt eine faszinierende Verbindung. Philipp Kafsack und der Stummfilmpianist.
Wenn dieser Mann auf seinem Klavier spielt, geht sein Blick immer wieder nach oben. Sein Notenblatt ist die große Leinwand, denn Stefan Graf von Bodmer ist Stummfilmpianist.
Man muss die Leinwand permanent im Blick haben. Du hörst es sofort, wenn du merkst, dass die Musik und der Film nicht mehr sich wirklich durchdringen.
Hier im Elbe-Forum in Brunsbüttel steht heute der mehr als 100 Jahre alte Streifen Allgäu auf dem Programm. Ein für die meisten längst vergessener Stummfilm, dem Stefan von Bodmer mit seiner Musik neues Leben einhaucht.
Ich möchte die Leute in den Film hineinziehen, dass man da drin ist, dass man nicht den Film guckt, dann ist man so davor und guckt den Film und sagt, aus historischen Gründen ist dieser Film doch sehr spannend. Ja? Das ist nicht meine Welt.
Nicht von dieser Welt ist auch Allgäu, ein Science-Fiction-Film von 1920. Hochaktuell, denn es geht um einen Außerirdischen, der einen Kohlearbeiter, gespielt von Emil Jannings, mit sauberem Strom versorgt und so zu großem Reichtum verhilft.
Es ist wirklich erstaunlich. Die wussten schon, dass der Kohlestrom das Klima verändert. Das wussten die schon 1920.
Mit seinen Stummfilmkonzerten ist Stefan von Bodmer inzwischen seit fast 30 Jahren auf den Bühnen der Welt unterwegs. Klassiker wie Nosferatu, auch mal mit Orchesterbegleitung, begeisterten schon mehr als 300.000 Menschen auf 5 Kontinenten. Für ihn vereinen diese Konzerte all seine musikalischen Leidenschaften.
Ich wollte ja sowieso immer Filmmusik machen. Ich wollte aber auch Komponist werden. Und ich wollte eigentlich aber Pianist werden und Konzerte spielen. Und das passte ja nicht zusammen. Und plötzlich kannst du Filmmusik live spielen. Und das ist so krass. Das ist viel krasser als aufgenommene Filmmusik. Ja? Ich finde, Live-Musik ist immer krasser als aufgenommene Musik. Aber Live-Filmmusik, das war natürlich der Hammer.
Zum Einsatz kommt dabei oft auch das von ihm erfundene Cinetronium, eine Art elektronische Kinoorgel aus diversen Keyboards. Eine abgespeckte Variante davon hat er auch mit nach Brunsbüttel gebracht und spielt hier beidhändig an 2 Instrumenten.
Ich kann das mal vorführen. Auf dem Klavier, wenn ich eine Taste drücke, kommt der Ton. Aber das war's. Ich kann jetzt, nachdem ich die Taste gedrückt habe, nichts mehr machen. Bei diesem Instrument ist das anders. Wenn ich nur minimal den Finger drauflege, kommt ganz leise schon der Ton. Und wenn ich wieder weggehe, dann wird der Ton auch mal leiser.
So lassen sich ganz unterschiedliche Klangfarben kombinieren.
Und so versuche ich eben heute, diese beiden Welten mal zusammenzukriegen. Hier die akustische Welt, hier die elektronische Welt. Und der Film ist ja auch eine Mischung aus beiden.
Eine Mischung, der Stefan von Bodmer mit maximaler Flexibilität begegnet. Auch wenn er die Musik zum Film monatelang komponiert hat, gleicht kein Abend dem anderen.
Ich bereite mich ewig vor und dann mache ich es aber spontan. Und das hat den Vorteil, dass ich am Film auch jeden Abend was Neues entdecke.
Und das spürt wohl auch das Publikum.
Ich bin außerordentlich beeindruckt. Ich habe was erwartet, aber es hat meine Erwartungen übertroffen.
Das mit dieser musikalischen Untermalung, die ich auch gerade durch den Synthesizer irgendwie sehr interessant finde.
Das war für mich eine fantastische Einheit. Also das hat er unheimlich toll hingekriegt.
Genau deswegen denkt Stefan Graf von Bodmer auch nach 2000 vertonten Stummfilmen noch lange nicht ans Aufhören. Um zu beweisen, dass das Genre alles andere als tot ist.
Ja, das war's. Vielen Dank.
Ja, toll. Wirklich toll. Pass auf, wir sind jetzt hier am Grillen, möchte ich mal sagen. Indoor-Grillen. Deswegen haben wir hier auch so einen sympathischen Elektrogrill. Und was macht Francis gerade? Francis macht den berühmten Erbsen-Radieschen-Salat. Ein Salat, der Tote zum Leben erweckt. Kann man das ungefähr so sagen?
Nein, aber also erstens ist er sehr lecker. Das ist ein Rezept von Christian Bau. Und ich habe irgendwie gemerkt, wenn man zum Grillen eingeladen ist, dann bringen die meisten
Fleisch
sowieso,
oder Salat.
Aber ich sag mal Kartoffelsalat, Nudelsalat und vielleicht noch einen Melonensalat. Aber diesen Erbsensalat, den ich jetzt hier mache, das ist eigentlich was Einfaches und das ist so lecker und total anders. Man schneidet einfach hier die Radieschen.
Ich möchte mal eins zeigen. Wie schaffst du das denn, das mit diesem Schneiden? Du bist ja ein richtiger Experte.
Na, guck, du musst hier ein Gitter reinmachen.
Guck ihn an, oder macht das
machst
richtig
du hier schön. So ein kleines Gitter reinschneiden.
Toll.
Umdrehen und dann auf der anderen Seite. Kannst du auch mit Zwiebeln machen im Übrigen. Und dann, schau her, dass du es lernst, musst du nur hier runterschneiden und dann sind die alle schon als kleine, feine Brunoise, sagt man.
Bei mir wäre hier jetzt schon eine Fingerkuppe mit dabei.
Ja, deswegen musst du natürlich deine Finger einziehen. Aber das geht alles, wenn man das übt. Und insofern alles gut. So.
Rezept stellen wir natürlich online, möchte ich sagen. Also Radies, erzähl mal, was da alles so reingehört.
Genau, also wir nehmen, wie der Name schon sagt, Erbsen, ganz normale TK-Erbsen.
Ja.
Dann die Radieschen, von denen ich gerade gesprochen habe. Das ist eigentlich schon die Basis. Für den Jus ist ein bisschen japanisch angehaucht. Das kann man im Asialaden kaufen, Bonito-Flocken. Das ist ein bisschen Thunfisch, getrockneter. Und dann nehmen wir einfach hier Mirin, das ist so ein, sag ich mal, Süßwein, ein japanischer, ein bisschen Reisessig, ja, und dann wahlweise, es gibt noch sehr weißen Sojasauce, die gab es jetzt nicht, aber man kann ein bisschen Soja dazugeben,
ja,
und dann hauen wir einfach ein bisschen Knoblauch noch drauf.
Ich bin ganz begeistert, was Francis für so
ein toller Kuchen. Das kannst du eigentlich so einfach so matschen. Und dann machen wir das hier. Und das ist eigentlich schon fertig.
Du kochst ja auch, möchte ich an dieser Stelle sagen, bist auch befreundet mit Johann Lafer, mit Alfons Schubeck. Wir möchten mal herzliche Grüße an Johann Lafer. Ist ja gerade
auch an Alfons Schubeck, aber auch an Bobby. Also viele.
Du hast was gelernt.
Man hat überall ein bisschen was gelernt. Und ich sammle auch Kochbücher. Und ich koche einfach. Für mich, die Frage ist ja immer, eine Gesellschaft, die das Kochen verlernt, verliert den Verstand. Und deswegen finde ich, ist es schon wichtig, wenn wir auch unseren Kindern beibringen, dass eine Zucchini anders ist als eine Aubergine und dass man daraus leckere Sachen machen kann. So, im Prinzip haben natürlich unsere fleißigen Helferlinien oder wie sagt man hier?
Kolleginnen haben wir einiges vorbereitet.
Schon einiges vorbereitet. Ja, ich würde das jetzt erhitzen.
Ah, das Le jus,
weißt, der jus, das muss einmal aufwallen. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert, weil das nicht angeht.
Vollgas. Warte mal, ist das denn der richtige? Ja, zeig mal, glüht denn der schon?
Ein bisschen,
jetzt kommt er.
Also das ist wichtig, dass es einmal aufwallt, damit sich die Aromen sozusagen wirklich vermischen können. Dann gießt man es einfach nur ab. Und der jus ist dann hier jetzt schon fertig. Ja.
Ich muss ja aufpassen nebenbei. Ich mache ja hier diese einfachen Tätigkeiten, Würstchen grillen.
Genau.
Das ist, aber ich mache die ganz gerne, wenn die ein bisschen kross sind. Dürfen gerne
machst du deinen Ketchup auch selber oder machst du Senf oder Mayo oder beides?
Also ich weiß noch, der Kollege Rainer Sass hat immer mal gerne gezeigt, wie man Senf selber macht und so
weiter.
Habe ich natürlich alles vergessen, deswegen.
Aber ich finde, also ich finde, man sollte immer den Mut haben, sich auszuprobieren. Und auch wenn du scheiterst, dann kannst du immer noch Pizza holen. Aber selber zu kochen, und wenn es nur eine Suppe ist oder sonstiges, so erfrischend. Und wenn man ein Date hat zum Beispiel, kann man das auch als...
Das wäre doch zum Beispiel wieder ein Anlass.
Sagen, Schatz, ich habe gekocht. Ja? Und ich glaube, das
Ich habe gekocht, pling, ist schon fertig, die Mikrowelle. Wir machen mal in Ruhe weiter. Alles wunderbar. Und bis dahin schauen wir das mal an. Kochen für Männer. Ich werde wahrscheinlich nur hinderlich. Aber die Kollegin Elena Tairis hat eine Gruppe getroffen. Wirklich, die ist, wo guck mal hin? Die Gruppe, die ist ganz toll. Und sie hat dabei auch eine wunderbare Gemeinsamkeit in dieser Gruppe festgestellt. Männer kochen.
In Norderstedt gibt es eine Kochgruppe, die heißt Männer völlig angsttreu an den Herd.
Kein Witz. Einmal im Monat filetieren, schnippeln und rühren 25 Mann mit Gottes Segen in der Vizelin-Shalom-Gemeinde. Aber der Reihe nach.
Kann losgehen?
Ja.
Es ist 18:30 und wie jedes Mal sollen drei Gänge gekocht und anschließend aufgeräumt werden. Die Karten losen aus, wer was machen darf. Das Rezept sehen die Gruppen jetzt zum ersten Mal.
Menü Surprise, ja. Mal sehen, was draus wird.
Erste Herausforderung für Team Vorspeise.
Wir haben kein Messer. Kraftwort. Guck dir das mal an hier.
Ja, ja.
30 Kartoffeln müssen nun geschält werden, denn...
Schabernossi-Suppe steht auf dem Plan hier. Das und danach richten wir uns.
Team Hauptspeise in der Küche nebenan steht derweil vor anderen Herausforderungen.
Männer und was finden, das Problem, ne?
Wir kochen hier den Reis, wenn er den kocht. Ich würde den einmal umrühren. Und dann gibt es Katsudon, was Japanisches.
Mit Fleisch, der wichtigsten Zutat bei jedem Gericht. Jedes Mal werden neue Rezepte ausprobiert. Da kann viel schief gehen. Für die Männer im Alter von 36 bis 82 gilt deswegen...
Jeder hilft jedem. Es hilft ja auch nicht, jemanden auflaufen zu lassen, wenn man es hinterher selber essen muss.
Der überwiegende Teil konnte zu Beginn gar nicht kochen, so wie Jörg. Seine Frau hatte ihn und einen Freund deswegen kurzerhand hier angemeldet.
Wir haben dann gesagt, okay, wir machen das einmal, gehen hierher, unsere Frauen sind zufrieden. Und dann hat sich das Thema erledigt. Wir waren einmal hier und sind seitdem vom Anfang an infiziert und sind seit über 14 Jahren jetzt Mitglieder dieser Frau.
27 Jahre gibt es die Männer völlig angstfrei an den Herd schon. Sie machen Ausflüge, kochen für alle möglichen Events in der Gemeinde und fahren einmal im Jahr auf gemeinsame Kochfahrt in die Jugendherberge nach Bornholm. 2018 aus einer Schnapslaune heraus restaurieren sie diesen 50 Jahre alten Imbisswagen zu etwas ganz Besonderem. Mit der himmlischen Wurstbude sammeln sie bei Veranstaltungen Spenden für karitative Zwecke.
Das war aber kein Klumpen mehr.
Halleluja, auch beim Nachtisch, denn der Pudding ist verklumpt. Männer jedweder Religion sind hier willkommen. Was zählt, sind die gemeinsamen Werte.
Wir lernen miteinander. Und der Umgang ist das, was eigentlich auch zählt. Ja, was bei der Männerkochgruppe hier besprochen wird, bleibt bei der Männerkochgruppe. Ne?
Nach 2,5 Stunden wird die Vorspeise serviert.
Wunderbar, alles klar. Also,
ach ja, alles klar.
Stimmt alles.
Der Hauptgang mit Abzügen in der B-Note.
Länger, aber hässlich.
Der Nachtisch, ein voller Erfolg, so wie ihre eingeschworene Gemeinschaft.
Dass wir irgendwann mal morgens um 3 oder 3:30 rausgegangen sind im Sommer, also das war eigentlich ein größeres Highlight als das, was wir kulinarisch gemacht haben, weil es einfach untereinander viel Spaß macht.
Während drüben noch geschnackt wird, wird die Küche aufgeklärt fürs nächste Mal.
Ist schon kalt.
Männerkochgruppe. Finde ich irgendwie eine ganz coole Geschichte. Was ja angeklungen ist eben gerade, die Jungs, sage ich jetzt einfach mal, haben ja auch diese Verbindung mit dem Glauben, dass man darüber spricht und so weiter. Der christliche Glaube ist dir auch wichtig, oder?
Der christliche Glaube ist mir extrem wichtig, aber natürlich muss man sich auch mit dem Koran und der Tora und dem Buddhismus befassen.
Alles,
aber
was friedlich ist, hat seine Berechtigung.
Ich finde, wir leben in einer christlichen Gesellschaft und heute wissen die wenigsten den Unterschied zwischen den 10 Geboten und den 7 Todsünden oder den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und ich finde, so ein bisschen kann man sich schon damit auseinandersetzen, was die anderen eigentlich so sagen und worum es eigentlich geht. Was ist der Unterschied zwischen Weihnachten und Ostern zum Beispiel? Ja, warum ist Ostern wichtiger? Weißt du das?
Also ich würde mal sagen, grundsätzlich, weil Ostern natürlich die Wiederauferstehung
ist. Sehr gut.
Ne? Das ist ja der Grundgedanke des christlichen Glaubens.
Exakt, absolut.
Guck mal, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe schon mal mundgerechte Portionen unserer Würstchen vorbereitet. Ich möchte noch darauf hinweisen, wir werden natürlich im ganzen Team hier essen. Also kein Würstchen kommt weg, auch die vegetarischen Würstchen. Das sind die vegetarischen.
Du weißt ja, Vegetarier kommt aus dem Indianischen und heißt der ohne Beute einkehrt.
So. Guck mal, wir haben noch 30 Sekunden. So sieht der Salat aus.
So, guck mal, man sieht es hier, wenn sich da jemand reinmachen will. So, wir haben ein bisschen Schnittlauch dazu. Und dann machen wir auch, was ich sehr mag, Shiso-Blätter. Ja, das ist so eine Art Basilikum-Struktur.
Toll.
Hat aber einen ganz eigenen Geschmack. Und wenn du das jetzt eben zum Barbecue servierst, das ist erstens farblich, fand ich fantastisch. Ja?
Ich will mal was
aber machen. Geschmacklich sensationell.
Morgen übrigens wird Tacheles geredet bei uns. Und es wird Ihnen gezeigt, wie man sich und seine Meinung besser vertreten kann. Denn Kommunikationstrainerin und Autorin Nicole Staudinger kommt zu uns aufs rote Sofa. Ist wirklich eine coole Geschichte. Würstchen sind auch gut, ne?
Die Würstchen sind sensationell. Das sind die besten Würstchen, die ich je gegessen habe.
Das wollte ich hören. Gentleman Forever, ne? Da ist er. So, jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Salat online. Tschüss.